Alfred Hartmann, früher galt es ja immer als etwas Besonderes, Reeder zu sein. Ich erinnere mich noch an Aristoteles Onassis, der hatte immer viel Geld, viel Lebensfreude, viele Schiffe, tolle Frauen. Wie ist denn das Reeder-Dasein heute, 2016 in Leer?
Also an die Zeit erinnere ich mich auch noch ganz gerne. Also das ist lange her, dass es solche guten Zeiten gab und Onassis war ja schon eine schillernde Figur, auch wenn man seinen ganzen Lebenslauf sieht. Ich glaube, das ist weit entfernt von dem, was wir heute haben.
Wie ist denn die Situation der deutschen Reeder in dem Jahr 2016, wenn Sie sagen, so schön wie damals ist es nicht mehr?
Seit 2008 befindet sich die Schifffahrt, nicht nur die deutsche Schifffahrt, sondern international, in einer tiefen Krise. Und wir haben seit 2009 fast keine Erträge mehr, die kostendeckend sind. Also neben Betriebskosten natürlich noch die Kapitalkosten abdecken. Die Betriebskosten werden in vielen Fällen eingefahren, ein Teil der Zinskosten vielleicht. Aber es gibt nur noch wenige Schiffe, die voll kostendeckend zur See fahren. Das ist also schon ein ganz großes Problem. Mit anderen Worten, die deutsche Schifffahrt, aber nicht nur die deutsche, befindet sich in außerordentlich schwerem Wetter.
In schwerem Fahrwasser kann ich mir fast vorstellen. Wie ist es denn zu dieser Situation gekommen? Denn früher war es ja eigentlich üblich, dass man tatsächlich seine Waren über weite Strecken viel mit dem Schiff transportiert hat. Gibt es heute andere Beförderungsmöglichkeiten oder wird der Warenaustausch gar nicht mehr so intensiv betrieben?
Doch, auch heute werden Waren in erster Linie über See transportiert. Ungefähr 90% aller Güter, die im internationalen Verkehr transportiert werden, werden mit Schiffen transportiert. Wir sind nach wie vor auch eine dynamische Industrie, also keine Abbauindustrie. Aber es sind sehr wahrscheinlich in den Boomzeiten bis 2008, 2009 zu viele Schiffe bestellt worden. Dann kam die Lehman-Pleite, dann kam die Weltwirtschaftskrise. Die Schiffe waren bestellt, waren anbezahlt, wurden auch abgenommen, in Fahrt gesetzt. Bis 2012 ungefähr, die letzten vielleicht 2013. Es gab mal so ein kleines Zwischenhoch in 2011 und das hatte dann zur Folge, dass wieder Schiffe bestellt wurden, weil viele dann meinten, jetzt sind die Preise schön weit unten und wir können billig Schiffe bestellen, um dann ein gutes Geschäft daraus zu machen. Das hat sich leider als Trugschluss bewiesen. Wir haben einfach zu viele Schiffe, die auf den Markt drängen, auf die Ladung anbieten und dadurch eben den Frachtmarktverfall. Angebot und Nachfrage, wie man so schön sagt, ist auseinandergeraten.
Nun haben Sie aber nach wie vor ein sehr schönes Büro, wenn ich sagen darf. Wir sitzen ja hier gerade so drin. Also irgendwie scheint ja der Markt doch noch so zu laufen, dass man sagt, okay, das Reeder-Dasein ist noch für uns ein gutes Geschäft und es macht Ihnen ja Spaß, denn Sie sind ja schon seit 1981 als selbstständiger Reeder tätig.
Also Spaß macht es mir natürlich immer noch und man muss die Herausforderungen auch annehmen. Aber wenn ich dieses Büro sehe, das ist also vor der Krise gebaut worden und auch eingerichtet worden. Seitdem hat sich so ungefähr nichts verändert. Gleichwohl fühlen wir uns hier ganz wohl und die Schiffe müssen auch weiter befrachtet, die müssen weiter beredet werden. Wir können ja nicht Teile eines Schiffes stilllegen, wie man das in anderen Wirtschaftsbereichen teilweise kann. Und auch wenn die Schiffe ins Ausland verkauft werden, sie verschwinden nicht vom Markt. Das heißt, wir müssen schon versuchen, möglichst viele Schiffe in Deutschland zu behalten, in Deutschland weiterhin zu beredern und dann hoffentlich eines Tages auch wieder an dem Aufschwung teilzunehmen.
Nun würde mich aber schon nochmal interessieren, solche Schiffe, die finanziert werden von externen Geldgebern oder so, die müssen doch von irgendwem aus Ihrer Branche auch bestellt worden sein. Das heißt, es muss doch Kolleginnen oder Kollegen von Ihnen gegeben haben, die gesagt hat, ja, dieses Schiff kriegen wir irgendwie auch vernünftig am Markt platziert. Wie ist es dazu gekommen, dass dieses Überangebot von Schiffen überhaupt auf den Weltmeeren jetzt plötzlich rumfährt?
Also wir hatten vor 2008 oder bis 2008, 2009 hatten wir einen wachsenden Bedarf. Es konnten gar nicht genug Schiffe gebaut werden. Alle Prognosen zeigen, dass die Schifffahrt in einer weiteren Boomphase sich befindet. Es wurden Traumraten erzielt in einigen Bereichen. Es konnten teilweise noch sehr langfristige Zeitcharter, also Beschäftigungsverträge, abgeschlossen werden. Alle haben mitgemacht, auch die Banken und die Wirtschaftswissenschaftler, die Analysten, alle gingen davon aus, dass der Markt weiterhin boomt, dass der Markt weiterhin Bedarf an neuen Schiffen hat. Es wurden dann in Ostasien in erster Linie immer mehr Werften aufgebaut, in China, sodass also auch die Schiffbaukapazität immer weiter gestiegen ist. Werften, die vielleicht zu normalen Zeiten 3-4 Schiffe im Jahr gebaut haben, bauten plötzlich 20 Schiffe im Jahr. Mhm. Immer größere Schiffe und naja, dann kamen diese Schiffe alle in den Markt und das Frachtangebot sank, weil einfach weniger gehandelt wurde. Und plötzlich gab es sehr viele Schiffe, die keine Beschäftigung mehr hatten.
Mhm. Alfred Hartmann heute Gast im NDR Info Talk. Er ist unter anderem auch Präsident des Verbandes Deutscher Reeder und hat die Hartmann AG in Leer. Also bei uns in Niedersachsen im Sendegebiet. Wir wollen natürlich im Talk nicht nur über die Probleme der Reeder sprechen, sondern auch über das schöne Dasein auf dem Wasser, auf den Meeren, auf dem Schiff. Sie waren ja selber jahrelang aktiv, also bevor Sie selbstständiger Reeder geworden sind. Was hat Sie denn veranlasst, damals sozusagen zur See zu fahren? Was war der Grund, warum Sie gesagt haben, ich werde Seemann?
Ich glaube, das lag bei mir schon in den Genen. Mein Großvater und mein Urgroßvater fuhren zur See. Mein Großvater war Loggerkapitän, also in der Fischerei beschäftigt, hier von Leer aus und auch mehrfacher Heringskönig. Das war der Kapitän, der während einer Saison dann in Deutschland die meisten Heringe gefangen hat. Der erste große Schleppnetz. Fischer nach dem Krieg, der gebaut wurde. Mein Großvater ist 1944 verstorben, hieß dann auch Lübbe Hartmann.
Aha.
Mein Vater fuhr zur See, die Brüder fuhren auch alle zur See, alle waren Kapitän oder Lotsen und dann war es natürlich ganz klar für mich, auch zur See zu fahren. Also ich glaube, ich habe nie einen anderen Berufswunsch gehabt. Das war einfach bei mir so angelegt und ich habe es auch nie bereut.
Wie wird man denn eigentlich Seemann? Wie wurde man damals Seemann und wie wird man heute Seemann? Also kriegt man eine richtige Ausbildung oder wie läuft sowas?
Ja, hat sich natürlich einiges verändert, aber bei mir war es einfach so, dass ich mit 20 angefangen zur See zu fahren. Ich habe erst eine Ausbildung auf Schulschiff Deutschland gemacht, 3 Monate ging das. Das war der sogenannte Blockunterricht, würde man heute sagen, als Berufsanfänger. Dann war das eine 3-jährige Lehre, das war für jeden verbindlich. Und man musste 60 Monate vorm Mast fahren, so hieß es damals, bevor man dann die Fachschulen oder Hochschulen besuchen konnte. Das ist heute etwas anders. Heute gibt es einmal die Möglichkeit über eine Lehre, Schiffsmechaniker, also nicht mehr Matrose, wie das früher der Fall war, sondern heute ist das der Schiffsmechaniker, das ist die eine Variante. Der kann nach seiner Lehre dann auch entweder Nautik oder Schiffstechnik studieren. Die andere Variante ist, dass er als NOA oder TOA, also nautischer Offiziersassistent und technischer Offiziersassistent, anfängt. Dann kann er allerdings nur in dem Fach studieren, wo er als NOA oder TOA gearbeitet hat. Oder eben, man schreibt sich gleich nach dem Abitur an der Hochschule ein und macht dann ein Semesterpraktika oder 2 während des Studiums und kann dann sein Studium beenden nach dem Diplom oder Bachelor ist es heutzutage. Wir arbeiten auch daran, dass es den Master gibt. Ich hoffe, dass das demnächst der Fall ist hier bei uns in Leer, in Niedersachsen, in Leer oder auch in Elsfleth. Dann gibt es natürlich mehr Möglichkeiten und nach dem Studium müssen die dann nochmal 24 Monate zur See fahren als in dem Beruf als nachgeordneter Offizier, um dann das volle Patent auskennig zu bekommen. Das heißt, es ist sehr unterschiedlich, es gibt viele Möglichkeiten und es gibt für alle irgendwo auch eine Durchstiegsmöglichkeit.
Das hört sich ja durchaus ein bisschen verschult an, vor allem sehr qualifizierend natürlich diese Ausbildung. Früher hatte man ja so das Bild, naja, da geht jemand auf ein Schiff und fängt dann da an, erstmal so ein bisschen Segel hochzuziehen und sowas alles. Hat sich das so in den letzten Jahren erst herausgebildet oder war das immer schon so, dass man gesagt hat, also um zur See zu fahren, muss man sich hinlänglich qualifizieren, erstmal an Land, bevor man dann überhaupt aufs Wasser darf?
Das war eigentlich schon immer so.
Ach so.
Also man hat, ich bin übrigens auch noch gesegelt. Das war insofern sehr interessant, als dass die Segelfahrtzeit anderthalbfach zählte. Also wenn man 12 Monate auf einem Segelschiff war, dann zählte das so, als wenn man 18 Monate auf einem Frachter war. Aber wir haben in meinem Fall, ich bin als Kadett bei einer großen deutschen Reederei gefahren. Das war damals der Norddeutsche Lloyd. Dann ja 1970, meine ich, fusioniert mit Hapag. Als Kadett, wir fuhren, waren 3 Jahre als Kadetten auf dem Schiff und das war dann so geregelt, dass wir vormittags Unterricht hatten. Wir hatten extra einen Ausbildungsoffizier mit an Bord und nachmittags dann praktische Arbeit. Waren natürlich auch Besatzungsmitglieder, sind also Wachen mitgegangen, haben all das gemacht, was die anderen auch machen. Das war nicht Vorschrift, das machen einige Reedereien so. Aber um ein Patent zu machen, war immer eine Lehre, heute ja nicht mehr, aber unabhängig mal von der Schulbildung, die man hatte, war eine Lehre erforderlich.
Sie haben gesagt, Sie sind so ein bisschen von Ihrer gesamten Familie beeinflusst worden. Das war im Grunde gar keine Alternative. Was hat Sie so persönlich gereizt, zur See zu fahren? War das die Freiheit, die man so immer hinlänglich erklärt bekommt, die offenen Meere, die offenen Horizonte? Oder war es die Technik? Was hat Sie so fasziniert an diesem Beruf?
Es war wohl die Kombination. Ich bin mit meinem Vater schon immer mitgefahren als Kind. In den Sommerferien waren wir an Bord. Später dann ja, mit der ganzen Familie, also meine Geschwister und meine Mutter, meine Geschwister, mit allem Mann waren wir an Bord, haben schöne Reisen gemacht, nach hauptsächlich im europäischen Bereich, Nordeuropa, viel nach Finnland, Schweden, Dänemark, auch wo man nach England oder Irland, das war dann schon ein bisschen weiter weg, jedenfalls für uns gefühlsmäßig, vielleicht auch nicht ganz so interessant. Und ab 14 Jahren bin ich auch schon immer mitgefahren, auch mit Familie, aber auch ohne Familie, in den Sommerferien. Hatte dann schon ein Seefahrtbuch, war ich sehr stolz drauf, wo das auch immer alles schön eingetragen wurde. Diese Fahrzeiten, die haben später dann auch geholfen, die Lehrzeit etwas zu verkürzen. Mhm. Also der Beruf hat mich einfach gereizt, weil es eine Kombination zwischen Technik und kaufmännischen Angelegenheiten, Logistik. Man muss eigentlich von allem so etwas wissen und können und auch im Studium später, Psychologie spielte ein wenig eine Rolle, also personelle Betriebsführung, dann das internationale Seefrachtgeschäft, internationales Recht, was also Schifffahrt anbelangte, natürlich das Handwerkzeug, also Nautik, Astronomie und dafür Mathematik und naturwissenschaftlichen Fächer, Physik. Ladungskunde, die Ladungsvielfalt, man alle oder fast alle Ladungen müssen unterschiedlich behandelt werden. Das ist also ein sehr großes, interessantes Betätigungsfeld, Metrologie, ganz wichtig. Und das hat mich schon gereizt.
Ja, aber das kann doch einer alleine gar nicht sicherstellen, wenn Sie sagen, der muss die Ladung kennen, der muss betriebswirtschaftlich wissen, wie das abläuft, der muss natürlich wissen, wie ein Schiff funktioniert, wie das gesteuert wird, wie man die Winde einschätzt. Sie haben ja gesagt, Sie haben noch gesegelt. Ich meine, das ist ja ein unheimlich breites Spektrum, was Sie da abdecken müssen. Haben Sie das wirklich alles drauf?
Also ich denke schon, dass ich das drauf habe, auch heute noch. Ich will nicht sagen, dass die Schiffe einfacher geworden sind, aber die Containerschifffahrt hat sich schon geändert. Also ich bin ja noch auf Stückgutschiffen gefahren, um Ihnen vielleicht ein Bild zu geben. Wir liefen in Europa, Hamburg, Bremen, Rotterdam, Amsterdam, Le Havre, Southampton an, um dann nach Südamerika zu fahren. Und dort hatten wir 30 Häfen ungefähr. In allen Häfen wurde auch immer geladen und gelöscht. Und der Ehrgeiz war für uns und auch wirtschaftlich notwendig, dass immer in allen Häfen die Ladung, die dort gerade geladen oder gelöscht wurde, möglichst oben auflag und nicht umgestaut werden musste. Also das war schon eine große Herausforderung. Heute ist das zumindest etwas leichter geworden, weil vieles vom Computer berechnet oder organisiert werden kann, ja.
NDR Info, der Talk heute mit Alfred Hartmann, Gründer der Hartmann AG und gleichzeitig jetzt Präsident des Verbandes Deutscher Reeder. Wenn man Sie haben einen Bart, darf ich mal kurz beschreiben, wie man sich so einen Seebären vorstellt, wenn man Sie sagt, Sie sind ein alter Seebär, ist das eigentlich für Sie eine Beleidigung oder eine Auszeichnung?
Also das ist schon eine Auszeichnung. Ich stehe dazu, ich bin gerne zur See gefahren, bin gerne Seemann gewesen und ich bin auch heute noch der Meinung, dass es eines der interessantesten Berufe ist und ich würde heute, wenn ich jung wäre und stände wieder vor der Wahl, sehr wahrscheinlich genauso entscheiden, wie ich das damals gemacht hatte, wieder zur See zu fahren. Also insofern freue ich mich, wenn ich noch als Seemann erkannt werde.
Gab es denn damals überhaupt Zeiten, in denen Sie so ein bisschen das Seemann-Dasein auch genießen konnten? Sie haben ja jetzt davon erzählt, was Sie alles machen mussten, was früher alles nötig war, was heute in Teilen vom Computer erledigt wird. Das mussten Sie früher alles händisch machen, sage ich jetzt mal. Hatten Sie da eigentlich Zeit, so die Weite so zu genießen? Oder wenn Sie sagen, Sie sind auch mit dem Segler gefahren, das, was man so als Außenstehender immer so glorifiziert und sagt, man, das ist so toll, das sieht toll aus. Genießt man das als Seemann eigentlich oder ist das wirklich immer nur harte Arbeit?
Nein, das ist nicht nur harte Arbeit. Also man, es gibt auch Phasen, wo man das genießt. Man hat auch nicht immer nur schlechtes Wetter auf See. Viele können das nachvollziehen. Viele Leute fahren ja heute zur See, zwar nicht so richtig, aber mit Fahrgastschiffen. Die fahren zwar immer so, versuchen auf der Sonnenseite zu fahren, das machen wir nicht. Wir versuchen also möglichst den kürzesten Weg zu finden. Ah ja. Aber es ist ja nicht so, dass man immer nur schlechtes Wetter hat, dass man nur schlechte Arbeitsbedingungen hat, schlechte Umstände hat. Es gibt immer wieder auch längere Hafenliegezeiten. Das Gefühl ändert sich natürlich auch im Laufe der Zeit. Wenn man jung ist, dann möchte man möglichst schnell von einem Hafen zum anderen, um neue Leute kennenzulernen, um neue Häfen kennenzulernen. Wenn man dann etwas älter wird, dann fängt man an, die langen Seereisen zu genießen, die Zeit auf See zu genießen, dann das Meer zu entdecken und vielleicht auch ein wenig Ruhe zu haben. Also das ist schon auch heute noch interessant und man kann es auch genießen und es gibt sehr schöne Phasen. Es gibt natürlich auch sehr harte Phasen im schlechten Wetter oder wenn Unfälle passieren oder in den Häfen man nicht an Land darf. Das passiert heutzutage auch. Alle Häfen sind abgesperrt und teilweise wird man also sehr schäbig behandelt in den Häfen oder wenn man Piratengebiete durchfahren muss, was wir alles in den letzten Jahren erlebt haben. Zwischenzeitlich hat sich das etwas beruhigt, aber die Gefahr ist immer noch nicht vorbei. Das sind dann natürlich auch schon Herausforderungen, wo man sehr gut aufpassen muss und die auch nicht immer ganz einfach zu meistern sind.
Ich wollte gerade sagen, ist das eigentlich nach wie vor ein sehr gefährlicher Beruf? Denn früher hatte man ja sicherlich auch mal Piratenüberfälle. Wir haben jetzt aber gerade, wie Sie gesagt haben, in den letzten 20 Jahren ja immer davon gehört, dass auch heute neue, moderne Piratenschiffe überfallen. Trotzdem kommt ja auch noch dazu, dass die See selber ja manchmal sehr rau sein kann. Da können ja auch Schiffe kentern. Also das ist ja wahrscheinlich auch ein Beruf, der Nerven fordert und der eben auch in vielerlei Hinsicht gefährlich ist, oder?
Also ob er gefährlich ist als andere Industrieberufe, das war ich zu bezweifeln. Ich glaube nicht. Also auch in meinem Betrieb, wir haben eine sehr geringe Unfallzahl. Ich glaube, da sind wir in der Seefahrt sicherlich nicht schlechter dran als andere Industriebetriebe auch. Und die Gefahren der See, die sind immer noch vorhanden, aber die Schiffe sind natürlich viel besser als in früheren Zeiten. Das sind heute alle Stahlschiffe. Früher war immer der Schwachpunkt bei den Schiffen, bei den Holzschiffen, bei den Segelschiffen, dass sie keinen Antrieb hatten oder wenn sie in Küstennähe kamen und der Wind kam aus der falschen Richtung, dass sie sich nicht frei segeln konnten. Dann gab es viele Strandungen. Das gibt es heute so gut wie gar nicht mehr. Es kommt wohl mal vor. Oder dass Schiffe untergehen, einfach so. Selbstverständlich kann es vorkommen, aber das sind im Verhältnis sind das sehr geringe Unfallzahlen. Und auch was die Umweltverschmutzung anbelangt durch Unfälle, das ist ja immer so eine Maßzahl, das ist im ganz kleinen Promillebereich, sodass man schon sagen kann, die Seefahrt ist in den letzten Jahrzehnten immer sicherer geworden.
Können Sie sich an gefährliche Situationen in Ihrer Seefahrerzeit, in Ihrer aktiven Seefahrerzeit erinnern, wo Sie gesagt haben, da hatte ich aber auch wirklich Angst, dass es möglicherweise sogar vorbei ist?
Also die Angst habe ich eigentlich nie gehabt, dass es vorbei ist. Ich kann mich schon an ziemlich spannende, gefährliche Zeiten erinnern. Und oft ist es so, dass die Schiffe dann mehr abkönnen als die Menschen an Bord. Und wenn man dann als Kapitän gefordert wird, die Menschen immer wieder aufzumuntern und am vierten Tag immer noch sagt, das Wetter ist morgen wieder schöner und alle glauben einem das nicht mehr und dann wird es am vierten Tag doch schöner, dann hat man schon eine ganze Menge erreicht. Also wenn man schlechtes Wetter hat, über mehrere Tage schlechtes Wetter hat, das geht schon fast allen auf den Nerv. Und ich kann mich mal erinnern, als ganz junger Kapitän, da kam ich von Norfolk, USA und musste nach Liverpool und wir hatten nur schlechtes Wetter. Und ich hatte aber das ganz große Glück, wie für einen Kapitän üblich, ich hatte ein relativ breites Bett. Das ist auch ganz schön, aber wenn das so unheimlich schaukelt, dann schaukelt man im Bett hin und her. Aber neben meinem Bett und der Wand, so wie ich es mal ausdrücken, da war vielleicht ein halben Meter Platz. Und das war dann mein Bett. Dann habe ich mich da eingeklemmt und dann konnte es noch so schnell schaukeln und ich konnte dann zumindest, rollte nicht mehr hin und her. war nicht das Angenehmste, aber ich konnte dann schlafen und relativ ausgeruht dann wieder, wenn es erforderlich war, auf die Brücke gehen. Also das ist schon eine starke Belastung dann für jeden Einzelnen und bei kleinen Schiffen noch größer, bei großen Schiffen, das ist nicht immer ganz einfach.
Kriegen eigentlich Seemänner heute auch so eine psychologische Ausbildung, dass sie mit solchen Extremsituationen dann auch entsprechend umgehen können?
Also während des Studiums bekommen wir keine psychologische, aber wir nennen das, ich weiß nicht, wie es heute nennt, aber damals hieß es personelle Betriebsprüfung. Das war mehr darauf ausgerichtet, dann die Mitarbeiter zu motivieren und durchzuhalten und auf die Sorgen und Nöte der Mitarbeiter einzugehen. Denn Sie können sich auch vorstellen, wenn man Wochen oder Monate lang unterwegs ist, da kommen natürlich auch bei der Besatzung Sorgen und Nöte auf. Dass man hat so 20 Mann, 10 bis 25 Mann Besatzung auf mittelgroßen Schiffen an Bord. Da gehen Ehen kaputt, da werden Kinder geboren, da stirbt jemand, also nicht an Bord, aber von der Familie. Da gibt es Probleme in der Familie, wo der Seemann dann plötzlich mit konfrontiert wird, mitten auf See und nichts machen kann, weil er nicht nach Hause kann. Da gibt es Konfirmationen, Eheschließungen, Geburtstage, runde Geburtstage oder auch, wenn Kinder geboren, die eigenen oder wenn man älter wird, Enkelkinder. Das sind alles so Situationen, die für die meisten Menschen ganz normal sind. Man ist zu Hause. An Bord ist das schwieriger. Und da kommt es sehr darauf an, dass man dann auch als Kapitän mit diesen Menschen so kommuniziert, damit die sich nicht aufgeben und nicht in Depressionen verfallen. Das wäre das Gefährlichste. Denn alle an Bord sind immer gefordert und jedes Besatzungsmitglied ist so jederzeit gefordert.
Ist man an Bord eigentlich so eine Art Familie mit dem Kapitän als Vater oder so, kann man das sagen? Oder ist das ein Wunschtraum von Außenstehenden?
Ja, das ist heute sicherlich etwas anders. Damals war es so zu meiner Zeit, es gab ja kein Internet, es gab kein Fernsehen. Die ersten Filme wurden an Bord gegeben, aber das war das Einzige, was man machen konnte. Man saß damals viel mehr zusammen und hat geredet und da spielte also der Kapitän schon eine Rolle und alle Sorgen und Nöte wurden dann irgendwo nach oben weitergeleitet. Das ist heute etwas anders. Heute sind auf fast allen Schiffen gibt es eine Internetverbindung. Man kann über Satellit zu jeder Tages- und Nachtzeit telefonieren, auch wenn es ein bisschen teuer wird. Aber im Prinzip ist das alles möglich. Das gab es damals nicht. Und das war schon eine andere Situation. Das ist heute etwas leichter geworden und heute kann man auch aus fast jedem Hafen, wenn es dann Not tut, nach Hause fliegen.
Alfred Hartmann heute Gast im NDR Info Talk. Das heißt, wir sind zu Gast bei Ihnen in seinem Büro in Leer. Eine Frage habe ich natürlich, wenn Sie gerade sagen, Sie haben früher schon so die ersten Filme an Bord bekommen, damit Sie so ein bisschen mal was anderes sehen konnten, außer das Wasser und die Weite. Gab es wahrscheinlich auch Musik, die Sie dann an Bord hatten? Was sind denn so die Songs, mit denen Sie so Ihre Seemannszeit verbinden? Oder welchen Song können wir jetzt hier spielen?
Ja, auch das war schwierig zu der damaligen Zeit. Es gab natürlich die ersten Tonbänder und wir hatten natürlich Radios, diese Weltempfänger. Ich kann mich noch erinnern, auch wieder ein deutsches Produkt. Grundig hatte einen tollen Weltempfänger, eine riesen Kiste. Und es gab dann immer den einen oder anderen, der diesen Weltempfänger hatte. Und der war natürlich auch dann total beliebt. Also alle hielten sich um den herum auf. Das war schon schön und das war ja zu der Zeit, da waren die Beatles, fingen an und die Rolling Stones und viele andere, aber ja, später, das waren so Songs, die natürlich heiß begehrt waren, die wir auch an Bord gehört haben, also unterschiedlich, das hat sich ja auch entwickelt mit der Zeit. Ich kann gar nicht sagen, was so richtig mein Lieblingslied ist, aber was ich immer wieder gehört habe, war It's My Way von Frank Sinatra. Das fand ich ganz gut. Aber es gab auch noch Zeiten, da haben wir Jimi Hendrix gehört, kennen Sie vielleicht gar nicht mehr.
Natürlich.
Wenn wir dann unterwegs waren nach New York und haben uns dort Platten gekauft. Ja. Also war schon eine spannende Zeit. Wir haben auch dort natürlich mitgelebt und das war vielleicht zu der Zeit sogar ein Vorteil gegenüber den Kollegen, die dann an Land waren, dass wir einfach so die weite Welt gesehen haben und auch gehört haben.
Dann spielen wir Ihnen jetzt My Way für Alfred Hartmann, Gründer der Hartmann AG und Präsident des Verbandes Deutscher Reeder. And now
end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way.
Wunderbarer Song von Frank Sinatra, gespielt heute für unseren NDR-Info-Talk-Gast, beziehungsweise wir sind zu Gast in seinem Büro bei Alfred Hartmann, Präsident des Verbandes Deutscher Reeder und Gründer der Hartmann AG in Leer. Wir haben jetzt schon so viel über Ihre aktive Zeit gehört, ist aber auch so spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Gab es eigentlich damals schon Frauen an Bord?
Eigentlich nicht. Frauen als Besatzungsmitglieder war damals eher selten. Die Skandinavier, die haben es gehabt, die Schweden, da dort gab es immer schon Frauen an Bord, aber auf deutschen Schiffen war das zumindest zu der Zeit nicht üblich oder eher die Ausnahme. Also es gab einen Beruf und da gab es auch ein paar Frauen, das waren damals die Funker oder Funkerinnen. Den Beruf gibt es heute nicht mehr.
Wie war das denn überhaupt an Bord? Sie haben ja schon so ein bisschen was geschildert von dem Dasein damals. Sie haben auch gerade gesagt, die jüngeren Kolleginnen, die waren auch immer ganz hebelig, weil sie gleich möglichst in den nächsten Hafen wollten, neue Leute kennenlernen. Sie als dann etwas älterer Kapitän irgendwann, wobei so alt waren Sie ja auch noch nicht als Kapitän, als Sie ausgestiegen sind.
Nein.
Aber Sie haben es dann durchaus mal genossen, etwas länger zu fahren wieder zwischendurch. Gilt eigentlich das noch so, dass man so sagt, als Matrose oder als Seemann hat man in jedem Hafen eine Braut? Oder war das auch eine Geschichte, die nur im Lied vorkam?
Also ich glaube, das waren so mehr die Wunschvorstellungen. Das kam wohl mehr dann in den Liedern vor. Und, aber klar, die jungen Seeleute, überhaupt Seeleute, sind auch nur Menschen. Und wenn die unterwegs waren, natürlich hat man Bekanntschaften gemacht. Und wie sollte es auch anders sein?
Was ist denn eigentlich aus Ihrer Sicht heute der Grund für Männer und Frauen zur See zu fahren? Sie haben ja ein paar Dinge angesprochen, die eigentlich nicht so optimal sind, wenn ich mir überlege. Also Kinder werden konfirmiert, geboren, möglicherweise auch ernsthafte Erkrankungen von Familienmitgliedern. Dann ist der Vater, / die Mutter, nicht zu Hause. Das sind ja schon eigentlich Momente, in denen man dann sagt, oh, da möchte ich lieber eigentlich doch einen anderen Job haben. Was macht eigentlich heute noch den Reiz aus, zur See zu fahren?
Es ist nach wie vor ein sehr interessanter Beruf. Es ist ein sehr fordernder Beruf. Es ist heute noch mehr Technik vorhanden, Elektronik vorhanden, als es zu früheren Zeiten gab. Das ist schon ein gewisser Reiz für junge Leute und das Studium ist sehr interessant. Aber heute wie auch in der Vergangenheit war es so, dass die meisten, ich rede jetzt immer von den Nautikern und Ingenieuren, nach einer gewissen Zeit eben auch an Land gehen. Und es gibt viele Berufe, seefahrtnahe Berufe, zum Beispiel die Lotsen. Also alle Lotsen werden von uns ausgebildet, müssen ihre Seefahrtzeit absolvieren, bevor sie dann anfangen können, Lotse zu werden. Bei der Wasserschutzpolizei, in der Logistik, in vielen maritimen Bereichen, in den Häfen. Aber es gibt auch viele, die in die Logistikbranche umsatteln oder im Personalwesen. Also es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten dann für diese Menschen eben auch, einen Beruf an Land zu ergreifen, auch einen lukrativen Beruf. Und für die Ingenieure ist es dann teilweise noch einfacher, weil die eben auch, die kommen in der Autoindustrie unter, die kommen in Kraftwerken, weil sie Wärme-Kraftkopplung natürlich von klein auf gelernt haben. Also es gibt da eine ganze Menge Möglichkeiten und man rechnet in etwa damit, dass die Verweildauer, die aktive Verweildauer an Bord in etwa 10 Jahre beträgt. Aber dann gibt es auch immer wieder Menschen, die sehr gerne, das sind oft Kapitäne oder leitende Ingenieure, die sehr gerne zu See fahren und die sich dann auch mit der Familie arrangieren. Es ist ja auch nicht nur schlecht. Man hat ja, wenn man ist vielleicht 3 Monate weg und dann ist dann 2 Monate zu Hause. Also das war auch nicht so schlecht und ich habe es gerne gemacht und meine Kinder auch. Und wenn ich heute mit meinen Kindern spreche, die natürlich alle erwachsen sind, die haben diese Zeit auch genossen und haben das also gar nicht so negativ gesehen, wenn wir da heute drüber reden. Spielt aber schon eine große Rolle, dass auch die Frau mitmacht. Die muss das verstehen. Wenn die Frau nicht mitmacht, dann funktioniert das meistens nicht.
Gab es denn da nicht früher auch viele Tränen, wenn Sie so nach 2 Monaten, denen Sie dann zu Hause waren, gesagt haben, so jetzt muss ich mal wieder für 3 Monate an Bord, bin ich weg?
Das war schon immer ein bewegender Abschied, ja. Mhm.
Wo kommt eigentlich heute der Nachwuchs her? Haben wir in Deutschland noch genug Nachwuchs für die vakanten Stellen auf den Schiffen? Oder ist es tatsächlich so, was man ja häufig hört, dass die Crews immer internationaler werden und aus Bereichen kommen, die man teilweise gar nicht mehr kennt?
Grundsätzlich glaube ich gar nicht, dass wir ein Problem haben, in Deutschland Nachwuchs zu akquirieren. Also wir brauchen nur etwa 500 bis 600 Nachwuchskräfte jedes Jahr. Das sind ja nicht so ganz viele. Und ich kann für meine Reederei sagen, dass wir immer mehr Bewerber haben, als was wir einstellen können. Das gilt auch für viele andere Reedereien. Unser Problem ist ein ganz anderes. Können wir diese Nachwuchskräfte noch beschäftigen? Sind wir in der Lage, aus wirtschaftlichen Gründen diese Nachwuchskräfte, die gerne wollen, einen guten Job zu geben, auch damit sie genügend verdienen, um eine Familie zu ernähren? Das ist die Grundvoraussetzung und das muss funktionieren. Weil wir im internationalen Konkurrenzkampf natürlich viel zu teuer sind. Und das ist vielleicht dann auch eine meiner Aufgaben als Präsident des Verbandes Deutscher Reeder, darauf hinzuwirken. Und es gibt auch gute Ansätze, dass wir die Kostenstruktur auch auf deutschen Schiffen so weit runterkriegen, dass wir international vergleichbar sind und dann auch wieder konkurrenzfähig und wieder mehr Deutsche beschäftigen können.
Kann eigentlich ein Bayer Seemann werden oder muss man dazu irgendwie an der Küste oder in der Nähe der Küste geboren sein und gelebt haben als junger Mensch?
Also ein Bayer kann, es gibt viele Bayern, die zur See fahren und ich glaube, das wird noch aus Kaisers Zeiten, wo jeder Bayer mit Matrosenanzug rumlief, hier hat ein hohes Ansehen dort. Wir haben sogar in der Flotte einen Tiroler und ich hatte vor einigen Monaten das Vergnügen, das Schiff war zufällig auf Zypern, ich war dort auch und kam aus, ich glaube, aus Südamerika. Dann war ein Minister dort zu Besuch und unser Kapitän fing dann an, mit dem Minister Altgriechisch zu reden. Ah, ja. Das hat mich dann natürlich schon fasziniert, weil der Minister war dann nicht mehr so sattelfest. Also der konnte, war natürlich sattelfest im Griechischen, aber nicht im Altgriechischen. Also es gibt schon auch hier bei uns in Europa, klar, auch Österreicher. Also es ist nicht so, dass das nur Norddeutsche sind.
Und was muss aus Ihrer Sicht ein guter Seemann mitbringen? Sie haben es ja im Grunde schon so umschrieben, aber wenn Sie so eine Stellenanzeige formulieren müssten, was muss dann so jemand mitbringen, der eine Ausbildung zum Seemann, vielleicht später ja auch so eine richtig qualifizierte Ausbildung machen möchte?
Also er muss schon eine gewisse Affinität zur Seefahrt haben. Mhm. Es muss ihm auch klar sein, dass er nicht zu Hause sein kann, dass er immer längere Phasen hat, wo er von seiner Familie getrennt ist. Das muss er akzeptieren können. Er muss auch akzeptieren können, dass er dann vielleicht für eine ganze Zeit lang alleine auf einem Schiff ist mit Menschen, die er nicht kennt, vielleicht auch aus fremden Kulturkreisen. Er muss aber auch eine Begeisterung haben für Technik, für außerordentliche Herausforderungen. Sie können nicht kalkulieren, was morgen passiert auf See. Es ist jeden Tag etwas anderes. Das Wetter spielt oder das Wetter verhält sich nicht so, wie man sich das wünscht. Man muss also immer neue Herausforderungen annehmen. Es passieren auch Ausfälle auf See, auch das muss gemeistert werden können. Also man muss schon bereit sein und in der Lage und auch eine Begeisterung für diesen Beruf mitbringen. Und ansonsten eine ganz normale Intelligenz, würde ich sagen, wie in anderen Berufen auch, dann kann das jeder machen.
Hm. Sie sind 1981 dann Reeder geworden. Was war der Grund, warum Sie gesagt haben, jetzt ist Schluss mit der aktiven Zeit auf dem Meer? Auf dem Wasser, jetzt mache ich mich sozusagen in einem Büro selbstständig? Oder sind Sie am Anfang noch selber mit den Schiffen gefahren?
Das war ein Wunsch, der hat, irgendwann ist er entstanden, ein eigenes Schiff zu haben, Unternehmer zu werden. Das war, ich hatte ja auch, hatte auch viele andere Möglichkeiten. Ich war zu der Zeit schon nicht mehr auf See, also die Reederei, für die ich damals fuhr, die haben mich an Land geholt und ich wollte es gar nicht, aber dann haben sie es doch, dann wurde ich Personalchef in der Firma. Ich meine, dass das damals irgendwie um die 600 Menschen waren, die dort beschäftigt waren. Aber der Wunsch, mich selbstständig zu machen, der ist früh geboren und dann bekam ich die Möglichkeit, ein Schiff zu übernehmen, ein notleidendes Schiff zu der Zeit. Das war ein sogenanntes KG-Modell, das ein relativ kleines Schiff. Und ich habe dann dieses Schiff als Geschäftsführer übernommen, habe mich mit einer kleinen Summe beteiligt und bin am Anfang dann eben auch auf dem Schiff als Kapitän gefahren. Und das war insofern spannend, als dass ich vorher nur auf großen Schiffen fuhr und ich sag mal, bildlich gesprochen, immer von oben auf die Welle raufguckte. Und dies war plötzlich ein kleines Schiff und guckte man immer von unten zur Welle hoch. Also das war schon eine große Umstellung. Aber auch das war eine Herausforderung, hat mir auch Spaß gemacht. Und dann war es einfach so, ich habe dann jeden Abend zu Hause angerufen, meine Frau machte die Buchhaltung und ich fuhr das Schiff.
Dann waren Sie geschäftsführender Kapitän oder wie nennt man sowas?
Ja, so ungefähr, ja.
Alfred Hartmann im NDR Info Talk, Präsident des Verbandes Deutscher Reeder und Gründer der Hartmann AG in Leer. Sie haben also mit einem Anteil an einem Schiff angefangen, Ihre eigene Zeit als Reeder. Wie ging das weiter?
Naja, also ich bin dann mit dem Schiff, das war ein sogenanntes Kümo, also Küstenmotorschiff, aber dann bin ich gleich ins Mittelmeer gefahren und habe tolle Reisen gemacht von der Rhone, von Avignon, bis Aal fuhren wir hoch auf der Rhone und dann ins Mittelmeer, nach Spanien, Portugal, Griechenland, auch nach Pisa. Ah. Jeder kennt den Pisa, da gibt es so einen kleinen Kanal, einen uralter Kanal. Da konnten wir gerade noch hin mit, ich meine, 2,50 Meter Tiefgang. Kann ich mich erinnern, der Kanal, das war also wirklich ein Abfallkanal, das, wenn wir da durchfuhren, das stank fürchterlich. Aber war auch spannend, sowas mal mitzumachen. Und transportiert haben wir viel Getreide von der Rhone. Mhm. Und zurück gab es dann ein Stück Güter. Das war schon eine Herausforderung und das war aber auch nicht so ganz lange, das habe ich ein halbes Jahr gemacht. Dann waren wir so weit, dass wir ein zweites Schiff dazu gekauft haben und dann bin ich auch zu Hause geblieben. Dann habe ich die ersten vier Schiffe alleine gemacht, also organisatorisch alleine. Das war natürlich eine heilende Aufgabe. Ich war also Tag und Nacht am Telefonieren, weil die Schiffe, zwei waren im Mittelmeer, zwei waren eine in der Ostsee, der andere in der Nordsee, also waren an unterschiedlichen Standorten. Und wenn so ein Unternehmen anfängt, können Sie sich vorstellen, dass auch die Personalpolitik oder Personal muss jetzt aufgebaut werden. Das waren ja alle Strukturen, die neu aufgebaut werden mussten. Das war nicht immer so ganz einfach. Und an allen Ecken und Kanten gab es also irgendwelche Probleme, die gelöst werden mussten. Aber das habe ich, denke ich mal, ganz gut hingekriegt. Dann bekam ich die erste Sekretärin, dann bekam ich auch den ersten Fernschreiber. Und es gab, das war auch eine sehr große Erleichterung, es gab eine elektrische Schreibmaschine.
Heute kaum noch vorstellbar, dass das schon eine Errungenschaft ist. Haben Sie das alles von Leer immer ausgemacht?
Immer von Leer aus, ja.
Mhm. Haben Sie mal überlegt, in eine größere Seefahrerstadt zu gehen? Hamburg, Bremen oder ähnliches?
Ja, also wir sind ja auch in Hamburg vertreten. Mhm. Wir haben dort verschiedene Befrachtungsunternehmen. Hamburg ist schon die wichtigste Seehafenstadt bei uns in Deutschland. Das muss man ganz einfach so sehen. Aber Leer hatte auch große Vorteile. Es gab hier die Seefahrtsschule und die Fachhochschule. Das sind natürlich Ausbildungsstätten, die sehr qualifiziert ausbilden, wo wir auch viele Leute hier bekamen, also Absolventen dieser Schule. Viele Seeleute kommen aus dieser Gegend und die waren alle froh, oder viele waren froh, eben auch Arbeit hier vor Ort zu finden, wenn man so will. Für den Seemann selber macht das noch keine so große Bedeutung haben, aber ist auch kein Nachteil. Aber auch für die Familien, also die dann hier wohnen, die hatten Ansprechpartner direkt vor Ort, die konnten sich dort austauschen oder Kontakt aufnehmen mit dem Schiff. Das hatte viele Vorteile und es gibt also viele junge Leute, die hier nicht nur den Seefahrtberuf, sondern auch kaufmännische Berufe erlernen, Schifffahrtskaufmann zum Beispiel, gerne in den Reedereien arbeiten und da haben wir sicherlich einige Vorteile noch gegenüber Hamburg.
Sie haben drei Kinder, ein Sohn ist ins Unternehmen gegangen. Hatten die anderen beiden doch nicht so eine Affinität zum Wasser oder haben die gesagt, nee, es reicht, wenn einer das übernimmt hier?
Das sind klare Strukturen, die wir haben. Einer kann nur der Kapitän sein. Und die Kinder verstehen sich sehr gut. Der Sohn ist Geschäftsführer, steuert das Unternehmen. Dann habe ich zwei Töchter. Die eine ist als Anwältin tätig, hat ihr eigenes Geschäft, aber ist sehr viel fürs Unternehmen tätig natürlich. Und die Jüngste, die ja gerade promoviert oder im letzten Jahr promoviert und ist jetzt Berufsanfängerin in München, hat dort eine gute Stelle, muss viel arbeiten. Also das wird vielleicht noch ein bisschen dauern, aber die haben natürlich alle drei sehr großes Interesse. Man muss nur sehen, dass man das so gut wie möglich austariert. Aber ich bin sehr sicher und optimistisch, dass wir das gut hinkriegen.
Mittlerweile sind Sie ja international vertreten, wenn man das auf Ihrer Homepage so sieht. Wie überhalten Sie denn da eigentlich von Leer aus den Überblick? Müssen Sie da immer mal hinfahren? Und wenn ja, fahren Sie dann mit dem Schiff hin oder fliegen Sie dann dahin? Oder wie ist das eigentlich organisiert?
Also ich denke, also das ist so organisiert, wie alle Industriebetriebe, die Auslandsdependenzen haben, organisiert sind. Also heute sicherlich kein Problem. Also ich fahre jetzt mit dem Schiff hin, ich bin immer mit dem Flugzeug unterwegs, war in der letzten Woche noch in Hongkong. Vor 3 Wochen war ich im Persischen Golf. Das ist unser tägliches Brot. Wir haben aber natürlich an allen Standorten auch die Geschäftsführer, das sind heute alle Strukturen, bewährte Strukturen, Organisationsstrukturen, die werden von der Holding gesteuert. Das macht mein Sohn. Also ich habe mich aus dem operativen Geschäft schon seit einigen Jahren zurückgezogen, beobachte das natürlich. Mein Sohn ist heute gerade in Singapur, fliegt morgen zurück, wird dann wieder einige Tage hier sein. Also das sind ganz normale Organisationsstrukturen und heute durch die EDV, durch Satelliten, durch Computer im weitesten Sinne lässt sich das alles relativ einfach organisieren.
Und diese Strecken musste man aber früher tatsächlich auch mit dem Schiff machen?
Früher wurde das per Schiff erledigt. Ich meine, gut, das ist ja ohnehin spannend, auch wenn man sich mal die Zeit im vorletzten Jahrhundert, wo ja auch Schiffe aus dieser Gegend um die ganze Welt fuhren, wenn man sich dann überlegt, wie die Kapitäne dort gehandelt haben. Die hatten kein Telefon, die hatten keinen Funk, die hatten gar nichts. Die sind nach Südamerika gefahren. Wie hat der Geldhandel funktioniert? Wer hat bezahlt? Wie haben sie gewusst, welche Ladung sie mitnehmen oder wohin sie fahren? Das war also schon eine riesengroße Herausforderung damals und hat irgendwie auch funktioniert. So hat sich das entwickelt. Und auch heute ist es noch so, dass in der Seefahrt auf der ganzen Welt gibt es Verbindungen, Handelshäuser, Menschen, die einfach zusammenarbeiten, die kennen sich, es werden Frachtverträge gemacht. Ich will nicht sagen auf Zuruf, aber so ein bisschen ist es schon so. Man hat also ein Schiff unterwegs nach Rio mal angenommen und der wird am nächsten Tag dort frei. Es wird eine Ladung akquiriert und dann sitzen hier die Befrachter und schließen diese Ladung. Das geht dann über heute per E-Mail. Und der Kapitän bekommt dann Order und sagt, du musst da und da hinfahren und sollst die und die Ladung übernehmen. Und die Frachtrate, alle, das wird verhandelt. Und es gibt in der Beziehung relativ wenige Ausfälle. Es sei denn, Firmen gehen in der Zwischenzeit Konkurs oder es gibt auch immer wieder Betrügereien. Aber es gibt schon ein sehr gut funktionierendes weltweites System, damit das reibungslos abläuft.
Könnten Sie eigentlich heute so ein modernes Schiff noch steuern mit der Erfahrung, die Sie gemacht haben, bis Sie dann an Land geblieben sind?
Ja, ich bin ja immer wieder an Bord meiner Schiffe und gucke mir das immer an und leider fahre ich zu wenig mit. Aber die ganzen Probefahrten oder Probungsfahrten habe ich mitgemacht und ich habe früher auch in meiner aktiven Zeit Schiffe verantwortlich gebaut in Japan seinerzeit, die dann immer eingefahren. Ich befasse mich natürlich ständig mit der Technik und ich glaube schon, dass ich das könnte. Ich müsste sicherlich hier und dort einen Kursus mitmachen, damit wenn ich die modernen Geräte alle bedienen könnte. Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Aber das Schiff selber zu fahren, zu navigieren, zu manövrieren, das würde ich mir auch heute noch zutrauen.
Wer baut denn so die besten Schiffe? Gibt es irgendwie eine Nation, in der man sagen kann, okay, da hat man also die Sicherheit, dass es immer eins auf dem neuesten technischen Stand ist? Oder ist das egal?
Na, so ganz egal ist es nicht. wenn ich mir Containerschiffe angucke, also in Deutschland haben wir immer sehr gute Schiffe gebaut, also außerordentlich gute Schiffe, aber heute gibt es leider fast keine Werften mehr, die in der Lage sind oder aus Konkurrenzgründen Handelsschiffe zu bauen. Korea, China, das sind die großen Schiffbaunationen. Und in allen drei Ländern werden hervorragende Schiffe gebaut. Auch in China zwischenzeitlich, dort muss man sicherlich unterscheiden von Werft zu Werft. Aber man kauft eigentlich kein Schiff von der Stange. Also wir, wenn wir unsere Tanker bestellen oder neue Tanker bauen, Gastanker, das sind auch immer Entwicklungen, die wir bei uns in Deutschland oder aus Deutschland mitbringen. Und die werden dort dann natürlich umgesetzt und auch von der Technik her. Aber heute ist es auch noch so, dass viele Komponenten auf den Schiffen aus Deutschland kommen. Und wenn ich an die Gastanker denke, da kommt fast 60% des Materials, welches dort verbaut wird, kommt aus Deutschland. Das sind die Motoren, das ist die Navigation, die Nautik, viele Pumpen, also hochwertige Produkte, bis zu dem Stahl für die Gastanks. Das ist ein ganz besonderer Stahl, hochwertiger Stahl, der dann aus Deutschland oder zumindest aus Europa kommt. Also dort gibt es schon eine große Arbeitsteilung, aber von den Lohnkosten her sind wir in Deutschland einfach nicht mehr konkurrenzfähig in diesem Bereich. Und deshalb werden die meisten Schiffe heute in Ostasien gebaut.
Im NDR Info Talk heute Alfred Hartmann, Präsident des Verbandes Deutscher Reeder. Vorher hat er 1981 eine eigene Reederei gegründet in Leer, die Hartmann AG heute. Ja, ist Deutschland eigentlich eine Seefahrernation oder ist das so, das gibt es andere Nationen, die dichter am Wasser gebaut sind und die eigentlich auch vom Naturell her mehr Verständnis haben für das, was auf dem Wasser abläuft, das, was auf den Meeren abläuft?
Also ich habe manchmal den Eindruck, dass in Deutschland südlich von Hannover keiner mehr weiß, dass es eine deutsche Schifffahrt gibt. Wir sind nach wie vor die viertgrößte Schifffahrtsnation weltweit. Wir haben gerade den dritten Platz verloren in China, meine ich. Es gibt in Europa eine große Schifffahrtsnation, das Griechenland. Aber Deutschland spielt ganz oben mit und es ist viel Know-how in Deutschland vorhanden. Also insbesondere natürlich bei den Menschen, auch durch unsere hochqualifizierte Ausbildung, die wir in Deutschland haben. Also Deutschland spielt schon in der Oberliga mit. Wir müssen aufpassen, dass es so bleibt. Es werden sicherlich einige Reedereien untergehen. Es wird zu einer größeren Konzentration kommen bei den Reedereien. Das ist so, das hat nichts damit zu tun, dass die kleinen Reedereien nicht gut sind. Die sind teilweise technisch sogar sehr gut, aber der Trend geht eben auch bei uns dahin, dass es zu größeren Unternehmenseinheiten kommt. Das ist so, damit müssen wir leben. Aber wichtig ist eben auch für mich, dass möglichst viele, am besten alle Reedereien erhalten bleiben und dann auch einen guten Weg in die Zukunft finden.
Wenn Sie Urlaub machen, könnten Sie sich vorstellen, mit einem Kreuzfahrtschiff oder auf einem Kreuzfahrtschiff Urlaub zu machen? Oder sagen Sie, nee, also Schiff ist für mich Job und das habe ich also jahrelang gemacht. Also das kommt für mich gar nicht in die Tüte.
Es hat Jahre gedauert, bis meine Familie mich so weit hatte, dass ich mit einem Kreuzfahrtschiff mitfahre. Zwischenzeitlich bin ich sogar begeisterter Kreuzfahrer. Ah, ich habe also jetzt die dritte Reise gebucht oder erlebt. Einmal im Mittelmeer eine Reise, dann auch mit drei verschiedenen Reedereien, immer deutsche Reedereien, sodass ich auch vielleicht ein wenig sehen konnte, die Unterschiede sehen konnte. Dann habe ich eine Nordatlantikreise gemacht nach New York. Das war so meine frühere Rennstrecke, das war sehr schön. Und jetzt kürzlich erst im Persischen Golf, Dubai, Bahrain, Abu Dhabi. Auch dort war ich früher als Kapitän viel tätig und ich war schon fasziniert von den Veränderungen, die man dort sieht.
Wenn Sie jetzt so ein Schiffsmanöver dann erleben als Gast auf einem Kreuzfahrtschiff und sagen, oh Mann, kannst du nicht anders fahren, juckt es Ihnen dann noch manchmal in den Finger, dass Sie sagen, also jetzt würde ich aber gerne mal auf die Brücke gehen?
Ja, habe ich dann auch gemacht. Also ich habe natürlich immer gleich versucht, eine ordentliche Verbindung zum Kapitän herzustellen und auch mal in der Maschine zu sein. Aber es ist schon so, dass ich eigentlich jedes Manöver vorher mit meiner Frau durchgesprochen habe und ihr gesagt habe, pass auf, der macht das so und so. Und ich war sehr überrascht, die haben das dann auch immer so gemacht.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.